Das ist der Digitalk, der Podcast vom Tagesanzeiger zu News und Trends aus der digitalen Welt. Ihr hört die Episode Nummer 57, die wir am 9. April 2008 in der Blauen Ente Zürich aufnehmen. Ich bin der Matthias Schüssler. Ich rede heute mit dem Candid Wüst. Er ist Virenjäger bei Symantec und erzählt uns, wie sein täglicher Kampf gegen die digitalen Schädlinge aussieht. Das ist ein Digitalk Special, wobei Special vor allem heisst, dass wir ein bisschen kürzer sind und keine News haben. Das wäre zeitlich ziemlich knapp geworden. Darum gibt es heute nur einen Hauptteil. Beklagen müsst ihr euch darüber beim Roger Zedi. Der ist nämlich geschuld an allem. Er ist immer noch in den Ferien. Candid Wüst, wir kommen gerade auf die Viren. Zuerst müssen Sie mir aber erklären, was es mit Ihrem Vornamen auf sich hat. Warum Candid?
Ja, also Candid müssen wahrscheinlich eher meine Eltern fragen, aber kommt aus dem Lateinischen, Candidus. In der Schweiz kennen es wahrscheinlich die meisten von der Candida, der Zahnpasta oder der Candis Zucker. Steht sich ein bisschen für rein und weiss, also weisse Zähne oder reine Zucker. Schlussendlich ist dann halt einfach in einem wahrscheinlich 1001 Namen für ihr Kind heftig gewesen. Und ich bin eigentlich gar nicht so unglücklich.
Es passt ja noch so zum weissen Ritter gegen die Viren und all die schlimmen Schädlinge im Internet. Sie sind Security Response Engineer. Was muss ich mir unter dem Beruf vorstellen?
Das heisst, als Security Response Engineer bei Symantec befasse ich mich halt täglich mit den neuesten Bedrohungen. Das heisst, ich schaue, was ist im Moment rum, und ich versuche auch zu schauen, wohin geht der Trend. Eben, was sind die Bedrohungen von morgen? Und für uns natürlich am meisten interessant, wie kann ich unsere Nutzer davor schützen, dass sie eben nicht ein Opfer werden.
Was braucht es da für eine Ausbildung, wenn man Security Response Engineer werden will?
Also ich habe die klassische Informatiker-Ausbildung gemacht an der ETH, hier in Zürich. Es braucht eigentlich jetzt mal ein naturwissenschaftliches Studium, das ist sehr gut. Und dann sehr viel Motivation und Eigeninitiative. Mhm. Also vieles ist halt Erfahrungssache, wo man auf dem Job lernt, wo man auch trainiert wird. Das heisst, wir können neue Leute auch über mehrere Monate ausbilden und begleiten.
Eben, also Sie sind nicht als Virenjäger von der Uni abgegangen, sondern Sie haben das zuerst bei Symantec gelernt.
Richtig, den Lehrgang Virenjäger gibt es in der Schweiz durchaus noch nicht. Und von dem her ist natürlich bei Symantec einiges an Arbeit noch geleistet worden.
Jetzt ganz pauschal gefragt, was machen Sie so den ganzen Tag?
Also ich habe eigentlich einen interessanten Job, weil ich darf viel rumsurfen und ein bisschen die neuesten, hippen Trends analysieren. Das heisst, Social Networking-Seiten schaue ich gerne an. Ich schaue an, was passiert auf Foren. Ich lese sehr viele Beiträge. Aber ich tue natürlich auch intern unsere Statistiken auswerten. Das heisst, Dateien, die uns von Kunden zugeschickt werden oder von anderen Quellen, werden analysiert und dann wird geschaut, hey, ist das nicht vom gleichen Virenschreiber, wo wir letztes Jahr schon etwas gesehen haben und aha, der hat sich jetzt weiterentwickelt und dorthin geht der Trend und so weiter.
Dann bleiben wir doch gerade bei dem Beispiel. Sie kommen eine Datei über, die jemand Ihnen schickt, weil er das Gefühl hat, das ist ein Virus, der hat mir den ganzen Computer kaputt gemacht. Was machen Sie dann?
Also als erstes schauen wir mal dran, mit automatischen Zwecken natürlich, kann das überhaupt sein, dass etwas ist? Erkennen wir es bereits? Oder ist es vielleicht etwas, was auf unserer weissen Liste ist? Also hat uns jemand Notepad eingeschickt vom Windows, wo wir dann sagen, nein, schau es vielleicht doch nochmal selber an, ich glaube, du hast ein anderes Problem auf deinem Rechner.
Kommt das relativ viel vor, dass die Leute ihnen Sachen schicken, die ganz harmlos sind?
Es kommt durchaus häufiger vor, ja, dass wir Daten eingeschickt bekommen, die vielleicht halt auf einem normalen System vorkommen, aber einen komischen Namen haben. Und wenn die Benutzer feststellt, irgendetwas läuft komisch, wird dann meistens geschaut, was ist das Auffälligste, und das mit dem komischen Namen ist dann halt am auffälligsten.
Mhm. Wenn Sie die Datei finden, doch, das könnte etwas sein, das muss ich mir genauer anschauen, das ist allenfalls gefährlich. Wie gehen Sie dann vor?
Also als erstes schaue ich meistens mit einem Hexeditor rein, das heisst, ich nehme quasi die Röntgenbrille und schaue einfach mal auf den binären Code runter und sehe dann schon ab und zu, aha, das ist packt, das ist komprimiert mit etwas, dann kann ich es entpacken und schaue, aha, ich sehe lesbare Zeichen, sehe vielleicht irgendwelche Befehle, die hin und her geschickt werden könnten oder irgendwelche Nachrichten, die einem Benutzer angezeigt werden.
Also Sie erkennen mal, das ist grundsätzlich ein ausführbares Programm, das macht irgendetwas, das ist aktiv, wenn es gestartet wird. Wie geht das weiter?
Genau, also wenn ich mal herausgefunden habe, welches Betriebssystem es ist, was es ungefähr ist, dann werde ich in den meisten Fällen mal auf einem isolierten System das Ganze ausführen und schaue, was versucht es auf meinem System zu machen. Also ich schaue, werden irgendwelche Dateien geschrieben, gelöscht, versucht sich meine Festplatte zu löschen oder wählt sich das Internet ein. Einfach so, was man halt normal könnte sehen mit gewissen Spezialtools.
Also das ist wie ein Biologe, der ein Bakterium in seinem Reagenzglas hat unter dem Mikroskop. Schauen Sie mal, was das treibt. Und was treibt dann so eine Datei, wenn es zum Beispiel so ein klassischer Virus ist? Was weckt da Ihr Misstrauen?
Also die typischen Symptome, wenn man so will, die wir häufig sehen, ist, dass es versucht, sich in Systemordner zu kopieren. Und natürlich meistens auch kein sichtbares Fenster hat, nirgendwo ein Icon unten platziert, sprich es läuft im Hintergrund, ohne irgendwelchen wirklich ersichtlichen Nutzen für den Benutzer. Und heutzutage, im Zeitalter vom Internet, wird natürlich dann auch sehr schnell irgendein Internetserver abhängt, um noch mehr Sachen runterzuladen. Mhm. Und spätestens dann läutet die Alarmglocke.
Internetaktivitäten sind verdächtig. Ich nehme auch an, wenn sich anfängt, in die Registry schreiben oder so Sachen macht. Mit was für Mitteln finden Sie da raus, was dann die Aktivitäten sind?
Also wir haben eigene Tools, wo wir überwachen, was wird bei der Schnittstelle vom Betriebssystem gemacht, eben wird etwas in die Registry geschrieben, dann können wir den Aufrufen dieser Funktion mitprotokollieren und sehen genau, aha, da ist ein Registry Run Key geschrieben worden, das heisst, die Datei möchte sich gerne auch starten, wenn Windows neu gestartet wird.
Also das sind so die beliebten Systemstart-Elemente, die wir alle so lieben, weil irgendwelche Programme ständig aktiv sind, ohne dass ich weiss, warum das eigentlich so muss sein.
Genau, das ist das, was man kennt von all diesen Programmen, die die Tasklisten unten füllen mit Icons, aber eben auch Schädlinge, also Viren und Trojaner, haben es gerne dort abgesehen. Mhm.
Und dann gibt es da noch einen weiteren Schritt. Wie finden Sie genau aus Hieb- und Stichfest, was hat das am Schluss im Sinn? Was für Tricks gibt es da, dem Virus dann die Absichten zu entlocken?
Ja, also meistens sind die Verhörmethoden dann schon ein bisschen intensiver, um an die genauen Details zu kommen. Das heisst, wir fangen an, den genauen Code zu lesen. Weil irgendwann ist das ja mal programmiert worden, meistens in einer höheren Programmiersprache, aber mindestens zurück bis ins Assembler. Das heisst, quasi eine Mittelsprache, die nicht ganz auf 0 und 1 basiert, aber schon ein bisschen lesbar ist für einen
Maschinencode.
Ja, Maschinencode, kann man so sagen, genau. Und das ganze Assembly hat dann gewisse Sachen, wie eben einfache Instruktionen, mach ein Plus 1, lies etwas von dort, schreib etwas dort, ruf das auf. Und das kann man dann, natürlich die gewisse Übung vorausgesetzt, eigentlich lesen, wie ein normales Programm und sieht dann genau, aha, der wartet auf Freitag, den 13. und dann wird er meine Festplatte löschen.
Dann schlägt er zu, das hat es ja auch mal gegeben, das Virus, wo dann genau am Freitag, am 13. zugeschlagen hat. Aber heute ist es meistens ein bisschen kompliziertere Absichten, die dahinter stecken.
Ja, heutzutage, das Hauptziel der Angreifer ist Profit. Das heisst, es geht nicht mehr darum, einfach zu beweisen, dass man der coole Star ist und seine Medien geschafft hat, sondern man will Profit haben und wenn ich jedem die Festplatte lösche, dann fällt das ziemlich schnell mal auf. Das heisst, der Schadcode, Viren, Trojaner, Bots und so weiter, die versuchen eigentlich unbemerkt auf dem Rechner zu bleiben und möglichst lang eben Sachen mitzuprotokollieren, also vielleicht Passwörter auszulesen und quasi möglichst viel Profit zu erzielen.
Also es geht da auch längstens ums Geld. Vielleicht noch eine kurze Frage, wie muss ich mir Ihren Arbeitsplatz vorstellen? Da stehen einfach ganz viel wie im Labor. Dort hat es dann die Reagenzgläser und Mikroskop und binnen hat es ganz viele Computer, wo Sie können die Viren im geschützten Umfeld austesten und anschauen, was die so machen.
Richtig, also es ist eigentlich nicht mehr so spektakulär. Es sind einige PCs, die rumstehen, mit verschiedenen Betriebssystemen. Das Ganze ist isoliert. Wir haben ein kleines Netzwerk aufgebaut.
Sie wollen das auch nicht auf Ihrem privaten Notebook dann analysieren?
Genau, auf dem privaten Notebook ist das eher unangebracht, weil ab und zu versucht sich natürlich die Schädlinge auch wieder ins Internet rauszuschicken. Und das ist natürlich gar nicht in unserem Interesse. Darum sind das simulierte Umgebungen. Das heisst, wir simulieren das ganze Internet quasi lokal simulieren und dann auf normale Festplatten, also normale PCs, schauen, was passiert und dementsprechend reagieren.
Also Sie haben im Vortrag, den Sie vorher gerade gehalten haben, auch erwähnt, dass es durchaus Viren gibt, die dann so schauen darauf, ob sie jetzt im geschützten Umfeld laufen oder nicht und dann auf das reagieren.
Ja, die Angreifer sind natürlich auch genug clever und haben gemerkt, aha, viele Leute benutzen heute irgendwelche Virtualisierungssoftware, VMware zum Beispiel, und haben darum gedacht, es wäre doch clever, wenn ich als Virus erkenne, wenn ich in einer VMware-Session laufe und wenn ja, gar nichts mache. Und so kommt es, dass wenn sie heute einen Schädling in einer VMware-Session öffnet, zum Teil gar nichts passiert und dann denkt sie, ja, ist ja gar nicht. Und wenn sie es dann auf dem richtigen System doch installiert, dann entfaltet er eben sein volles Potenzial.
Also VMware, das ist eine Software, die das Betriebssystem quasi simuliert in einem sicheren Umfeld, wo ich auch relativ leicht wieder kann, den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, ohne dass ich meinen Kompi neu aufsetzen muss. Dann haben Sie auch gesagt im Vortrag, es gibt tatsächlich auch Virenschreiber, die Botschaften an Sie deponieren im Virus. Das hat mich eigentlich noch witzig gedacht. Können Sie da noch kurz etwas dazu sagen?
Ja, es ist immer spassig, wenn man wieder mal so eine Nachricht sieht. Im Normalfall, die häufigsten Meldungen, die wir sehen, sind Bitten, dass man doch den Virus unbedingt so und so sollte nennen oder dem Trojaner den Namen sollte geben, was man natürlich strikt ignoriert, weil die möchten wir auch nicht noch motivieren, die Leute. Ab und zu gibt es dann auch ein bisschen ungehaltenere Nachrichten. Eben der eine Fall war, wo einer sich beklagt hat, wir haben ihm jetzt so und so viele von seinen Botrechnern geklaut, weil sie jetzt eben erkannt worden sind und wir können ja eh nichts. Und speziell der eine, der Steven, der Kollege von mir, der sieht doch so oder so einen grossen Pünktli. Ja. Und das ist dann für uns sehr amüsant, wenn wir so etwas lesen. Also wir haben da keine Panik, kein Bodyguard-Problem oder so, sondern es ist einfach zu belächeln und zeigt uns quasi auch, dass wir Erfolg haben mit unserer Arbeit.
Sind Sie da auch schon persönlich angesprochen worden?
Ich bin jetzt noch nicht persönlich angesprochen worden, sondern meistens halt als Team von Symantec. Aber durchaus einige von meinen Kollegen sind da schon persönlich aufgerufen worden, doch die Arbeit bitte in Zukunft zu unterlassen.
Das hat, wie wir sehen, nichts genützt. Aber einen Virenprogrammierer haben Sie noch nie persönlich kennengelernt?
Ich habe schon einen Virenprogrammierer kennengelernt. Zum Beispiel an der letzten Chaos Computer Club Konferenz in Berlin hat es jemanden gegeben. Also das ist natürlich nicht, dass dann da Füße fliegen und so.
Also es ist auch nicht wie in Star Wars, dass die Laserschwerter gezogen werden.
Nein, die werden normalerweise am Eingang abgegeben. Also von dem her ist das Ganze gesittet abgelaufen. Derjenige wollte von seiner Seite aus eigentlich zeigen, wieso sie das machen. Er hat sich auch klar distanziert von Leuten, die Schaden verursachen und Profit machen. Also er selber gesagt, er möchte das gerne nur als sportlicher Ehrgeiz quasi betreiben. Wie man zu dem steht, ist dann fraglich. Also für uns ist klar, wir sind keine Freunde von solchen Virenschreibern und würden natürlich auch nie jemanden bei uns anstellen.
Aber kann man zumindest sagen, Sie haben auch schon eine gewisse Anerkennung für einen Virenschreiber oder wo Sie das Virus gesehen haben, Sie müssen sagen, das ist jetzt raffiniert gemacht, der hat jetzt wirklich eine originelle, in Anführungszeichen, Idee gehabt.
Eigentlich eher selten. Es kommt ab und zu vor, in den letzten 2 Jahren aber sehr selten, dass etwas ist, wo man sagt, das ist eine innovative, neue Methode, die jetzt da benutzt wird. Was sehr viel häufiger vorkommt, ist aber, dass man sagt, da war ein Programmierfehler gewesen. Er hat wahrscheinlich die Festplatte löschen, aber er hat es da irgendwie ein bisschen falsch programmiert und darum kommt es nicht zum Tragen.
Also er hat bei Format irgendwie ein O vergessen und dann hat es nicht funktioniert.
Genau, also das Beispiel, das ich jetzt im Kopf hatte, ist, beim Run-Key hat er noch ein 1 gehabt, also RU1N. Und dann hat es halt nicht funktioniert mit dem Widerstarten beim Windows.
Also, aber er hat dann in dem Fall auch keine Lust gehabt, das auf seinem eigenen Rechner auszutesten, ob das Virus funktioniert, muss man fast vermuten. Was ist das Originellste oder vielleicht muss man mehr sagen, das Cleverste oder das Raffinierteste oder vielleicht auch das bösartigste Virus gewesen, das Sie schon gesehen haben?
Ja, es sind jetzt ein bisschen viele Aspekte natürlich. Es hat schon sehr interessante Probleme gegeben, sage ich mal. Eins, was ich sehr interessant gefunden habe von der Idee her, da hat es geheißen, ja, man könnte gewisse Damen sehr freizügig sehen. Man muss einfach die Captchas lösen. Also Captchas sind da die verschlungenen Zahlen und Buchstaben, die man muss eingeben muss, meistens wenn man sich irgendwo registriert. Und dann hat man für quasi jeden Zentimeter, den man gesehen hat, hat man so ein Captcha müssen lösen. Ja. Was man natürlich nicht gewusst hat, ist, dass im Hintergrund die Captchas eben gebraucht worden sind, um reale Webmail-Konten zu kreieren und über die ist nachher gespammt worden.
Ach so, das sind dann reale Codes gewesen, die man dann quasi für den Programmierer einfach eingegeben hat.
Richtig.
Also da, ja.
Der Angriff hat quasi eine Auslagerung gemacht von der schweren Arbeit und hat das normale Opfer missbraucht, um die Handarbeit zu machen.
Ich gebe zu, das ist zumindest lustig, wenn man es jetzt so von Ihnen erzählt bekommt. Also das sind dann auch so die allzu menschlichen Schwächeren wieder sehr trickreich ausgenutzt worden. Finden Sie es dann aber doch manchmal schade, dass gewisse Virenprogrammierer ihre Fähigkeiten nicht konstruktiv nutzen, sondern eher destruktiv halt?
Ja, definitiv. Also es ist zum Teil schon enttäuschend gesehen, dass eben das Potenzial, das wahrscheinlich vorhanden wäre bei einigen Leuten, sinnvoll einzusetzen, sondern dass eben eher zum, ja, wirklich kriminelle Energie auszuleben, missbraucht wird. Mhm. Und da, also vielleicht als Analogie könnte man auch sagen, jemand, der ständig irgendwelche Autos zu Schrott fährt, also klaut und zu Schrott fährt, den würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt einstellen, zum Autos designen, aber ich wäre froh, wenn er nicht weiterhin Autos klauen und zu Schrott fahren.
Aber wenn er vielleicht Testfahrer werden oder so, kommen wir nochmal auf die Analysesituation zurück. Sie haben die Anatomie von dem Virus dann offengelegt. Wie geht es dann weiter?
Also wenn der Virus oder der Trojaner einfach fertig seziert ist und man als Analyst wirklich kann sagen, gut, das ist jetzt der und der Virus, dann geht es eben darum, quasi feststellen, ja, ist jetzt eine neue Variation, muss ich dem einen neuen Namen geben, sprich, wie heisst er überhaupt? Und dann wird man ein bisschen mit Erfahrung und ein bisschen mit automatischen Tools geschaut, kenne ich denn schon etwas, das ähnlich ist? Hat einfach nur jemand den Prozessnamen oder den Dateinamen geändert oder ist etwas komplett Neues? Und wenn es etwas komplett Neues ist, dann braucht es einen komplett neuen Namen. Dann wird natürlich geschaut, hat jemand anders, ein anderer Hersteller vom Mitbewerb schon den gleichen Virus analysiert? Es wird geschaut, gibt es einen offiziellen Namen schon? Es gibt aber Bestrebungen, dass quasi alle Hersteller auf die gleichen Namen gehen. Leider bei diesen Fluten von neuen Schädlingen, die wir im Moment haben, sind etwa 2700 neue Schädlinge pro Tag, die wir da sehen, ist es so, dass fast nicht möglich ist, für jeden zuerst abzuklären, hat ein anderer schon einen Namen. Und dann sucht man halt irgendetwas Interessantes. Also das Beispiel vom Nimda. Nimda ist Admin rückwärts buchstabiert. Oder irgendwelche sehr interessante Dateinamen oder Prozessnamen werden dann ein bisschen verschachtelt. Und das ist dann der neue Virenname.
Und dann geht es darum, auch die Signaturen dann zu kreieren, die die Leute, wenn sie ein Antivirenprodukt haben, abladen mit dem automatischen Update und dann geschützt sind vor dem Virus.
Genau. Sobald man wissen, was es ist und wie er heisst, dann geht es darum, dass man alle davor schützen kann. Das heisst eben, man macht quasi einen Steckbrief oder einen Fingerabdruck von der Datei, die wir eingesendet bekommen haben, sodass man sie dann auf jedem anderen Rechner eben identifizieren kann. Das Ganze kann man sich so vorstellen, eben, man nimmt quasi einen Fingerabdruck und schaut, was ist charakteristisch für den Fingerabdruck oder eben den Schädling. Und nimmt dann zwei, drei Sachen raus, macht quasi ein Foto von dem, ein Fahndungsfoto, wenn man so will, und schaut, sehe ich die sonst irgendwo nochmal? Also kommen die eben auf ein anderes System vor? Natürlich muss ich dann schauen, dass das nicht zu generisch gefasst ist. Also wenn mein Fahndungsfoto nur heisst, ja, ist 1,62 gross und hat blonde Haare, dann trifft ich wahrscheinlich sehr viele Leute. Ich muss da schon ein bisschen spezifischer sein, aber das kann man mit der Zeit sehr gut einschätzen, was eine gute Signatur ist und was nicht.
Genau, sonst wäre am Schluss einfach jede Datei ein Virus auf dem Computer, was natürlich zur Folge hat, dass kein Virus ihnen entgeht, aber doch nicht ganz so praktisch.
Genau, es gäbe eine 100%ige Erfolgsquote von der Erkennung, aber wahrscheinlich etwa eine 80%ige Erfolgsquote auch bei der falschen Erkennung und das wäre mehr Schaden als Nutzen.
Wie lange geht es so im Durchschnitt von dem Moment, wo Sie so ein Sample auf den Tisch überkommen, bis die fixfertige Virendefinition rausgeht?
Also ein Virenanalyst, der die normal, ich sag jetzt mal, Techniken erlernt hat, hat im Schnitt etwa 15 Minuten vom ersten Abladen von dieser Datei, bis er die Signatur eingecheckt hat.
Das geht so schnell?
Das ist ein sehr schneller Prozess. Klar, es sind gewisse Erfahrungswerte. Es ist auch vielleicht 5-10% sind neue Sachen, der Rest ist nur Variationen von Sachen, die man schon ein bisschen kennt. Von dem erkennt man Techniken und kann dann genau erkennen, aha, das ist einfach etwas, das versucht, meine Kreditkarte zu klauen oder das möchte ich gerne Spam verschicken. Und sobald die Signatur dann erstellt ist, geht es natürlich noch in einen internen Prozess. Es wird geschaut, eben, dass nicht plötzlich der Notepad erkannt wird mit dieser Signatur und andere Probleme könnten generiert werden. Und nach einer Stunde ist die Signatur dann bereits signiert im Internet auf dem Webserver vorhanden und kann eigentlich von jedem abgeladen werden.
Eben, also wenn das 2700 brandneue, völlig unterschiedliche Viren wären pro Tag, dann würden Sie die aber auch nicht in den Griff bekommen in dieser Menge, oder?
Richtig, 2700, ein bisschen mehr pro Tag ist natürlich eine riesen Flut. Da kommen dann noch die hinzu, die wir gesagt haben, die gar keine Viren sind, aber man es trotzdem anschauen muss. Da haben wir natürlich sehr viele automatische Prozesse. Wir versuchen auch eben Heuristiken oder generische Signaturen zu erstellen, das heisst mehrere Viren mit einer Signatur abzufassen. Und wenn wir sehen, eben Signatur allein kann es nicht mehr sein, gehen wir jetzt auch vermehrt auf verhaltensbasierte Analyse. Das heisst, wir schauen, ist denn das, was der Chatcode oder das Programm macht, irgendein auffälliges Verhalten? Also eben, tut es meine Kreditkarte protokollieren, schickt es die ins Internet und hat es kein sichtbares Fenster, dann kann ich davon ausgehen, dass das etwas ist, was ich nicht auf meinem Rechner möchte haben.
Gehen wir im nächsten Themenbereich vielleicht so auf die aktuellen Trends ein. Ich denke, da gibt es einiges, aber was fällt Ihnen da im Moment so speziell ins Auge?
Also der Hauptfokus, den wir sicher sehen, ist Web. Das heisst eben, Webseiten sind vermehrt jetzt der Verbreitungsgrad für irgendwelche Schadcode. Und da kann man sich so vorstellen, dass das eben eigentlich jede Webseite könnte sein. Früher hat man gesagt, geh nicht auf dubiose Webseiten, sonst bist du selber schuld. Wenn du auf der normalen bleibst, kann dir nichts passieren. Heutzutage trifft es eben leider auch grössere Firmen, die eine normale Webseite haben, die geknackt wird von Angreifern. Und der Angreifer platziert einen kleinen Schadcode, der eben im Hintergrund unbemerkt, ohne dass man etwas anklicken muss, irgendeinen Trojaner oder einen Bot auf den Computer einschliesst.
Also das heisst, so die alte Regel, wenn ich einfach keine komischen E-Mails aufmache, dann bin ich sicher, die gilt inzwischen leider nicht mehr.
Ja, mit den E-Mails kann man schon lange nicht mehr sagen und eben leider auch mit den Internetseiten nicht mehr. Also heutzutage, ja, ich will keine Panik machen, aber könnte man fast sagen, es kann einen jederzeit und an jedem Ort treffen.
Das sind dann Webseitenbetreiber, die nicht aufpassen, die ihre Webseiten im Griff haben? Oder wie kommt da die Schadenssoftware dazu, einfach ihr Potenzial zu entfalten?
Also das kann verschiedene Gründe haben. Es kann eine von, wir haben pro Monat etwa 2000 Schwachstellen, die spezifisch auf Webseiten sind. Das heisst, vielleicht eine Schwachstelle in einem Forum, wo benutzt wird, oder vielleicht hat es ein Tool, wo man Fotos aufladen kann und das hat eine Schwachstelle, die ein Angreifer eben ausnutzen könnte. Das heisst, die Systeme sind vielleicht schlecht gewartet, vielleicht ist auch die Software schlecht programmiert. Zum Teil ist es aber auch so, dass über harmlose Sachen wie eine Bannerwerbung Schadcode eingeschleust wird. Das heisst, die Webseite wäre eigentlich gut, hat aber einfach, ja, vielleicht von einer schlechten Quelle etwas eingekauft als Werbung. Es gibt sehr viele Aspekte und man kann sagen, der Webbetreiber ist nicht immer schuld, aber in den meisten Fällen ist schon irgendwie etwas schlecht konfiguriert oder eben nicht auf dem neuesten Stand gehalten worden.
Also auch da, die Webbetreiber müssen halt ihre Updates machen. Kann man da vielleicht auch sagen, Web 2.0 ist eine zusätzliche Fehlerquelle. Es geht von der statischen, von der einfach der normalen Textseite hin zu interaktiven Anwendungen, dass die halt auch mehr Infektionspotenzialrisiko bieten.
Definitiv. Web 2.0 heisst ja so ein bisschen Benutzerinteraktivität, also jeder Benutzer kann mitmachen und den Inhalt aufladen. Und das heisst natürlich, er könnte guten Inhalt, aber auch schlechten Inhalt aufladen. Mhm. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass eben das eine oder andere Portal dann plötzlich ein Profil darstellt, wo halt Chatcode auf dem Profil ist. Und jeder, der dann denkt, hey, das ist ein cooler, dem sein Profil, schaue ich mal an, sieht zwar sein Profil, aber hat sich auch gerade ein Trojaner eingefangen.
Mhm. Auf der anderen Seite könnte man ja den Eindruck bekommen, die grossen Virenwellen, wie zum Beispiel im Jahr 2000 mit dem I Love You-Virus, die sind eigentlich vorbei. Das ist heute nicht mehr so. Es ist in den Medien eher still geworden. Daraus darf man aber nicht schliessen, dass es eigentlich weniger gefährlich ist, weder noch vor 4, 5, 6 Jahren.
Ja, leider bei weitem nicht. Also es ist vollkommen korrekt, dass I Love You oder Melissa, also die weltweiten Ausbrüche von Massenmailwürmen, die man in allen Medien dann gesehen hat, das ist nicht mehr das, was man heute an der Tagesordnung hat. Heutzutage sind die Angriffe eben recht zielgerichtet. Das heisst, es wird vielleicht nur eine kleine Gruppe, vielleicht eben nur die Schweiz, was auch schon ein paar Mal vorher ist, direkt angegriffen, direkt angesprochen. Aber kumulativ, also wenn man alles zusammenzählt, ist dann das ganze Mass eben halt trotzdem einiges grösser als das, was man früher noch hat.
Eben, Sie haben es angedeutet, es ist auch heute vielfach das Ziel, Geld damit zu verdienen. Es ist ein Wirtschaftszweig, also man kann da heute auch so Dienstleistungen einkaufen, wenn man will Spam verschicken, wenn man will irgendetwas machen. Das ist heute fast schon eine Dienstleistung wie die andere, könnte man sagen.
Ja, es hat sich leider wirklich eine normale Anführungszeichen, Wirtschaft entwickelt, so eine Schattenwirtschaft. Und das ist mit Angebot und Nachfrage natürlich definiert. Das heisst, man kann, wenn man will, die Service für Spam verschicken, einkaufen für ein paar hundert Dollar pro Millionen E-Mail verschickt. Man kann auch Trojaner, eben Bot und so, kann man im Internet kaufen. Man kann es auch als Auftrag programmieren lassen. Man kommt zum Teil dann Mengenrabatt über, wenn man mehrere nimmt. Man kommt zum Teil einen Servicevertrag über. Das heisst, es wird garantiert, dass wenn ein neuer Exploit rauskommt, den man benutzen könnte, also irgendeine neue Schwachstelle bekannt ist, dann liefert man das nach als Update für den Virus quasi. Und es hat sich gezeigt, das ist eben lukrativ, man kann viel Geld damit verdienen und sobald halt Geld damit verdient werden kann, sind auch die dubiosen Elemente dort vorhanden.
Marktwirtschaft in Reinkultur, könnte man sagen. Können Sie sagen, wie viel Umsatz da generiert wird in diesem Bereich?
Also es ist schwer zu sagen, was dann wirklich schlussendlich erwirtschaftet wird. Die Zahlen sind natürlich nur Schätzungen. Aber gewisse Studien von Amerika sagen, dass einige Milliarden umgesetzt werden pro Jahr.
Also so gesehen wird das Problem auch nicht verschwinden. In letzter Zeit habe ich vor allem auch im Spam-Bereich ein paar komische Sachen gesehen. Zum Beispiel hat es eine Spam-Mail gegeben, die von einem angeblichen AKW-Unfall in der Schweiz gewarnt hat. Es hat auch Mails gegeben, die wollten UBS oder CS diskreditieren. Was steckt denn hinter solchen Sachen?
Also der Fall vom radioaktiven Unfall in Genf und die Pleite der Schweizer Banken im Sommer war genau auf die Schweiz ausgerichtet gewesen. Und das Perfide dort war, es hat geheissen, folgen Sie dem Link und auf dieser Webseite sehen Sie das Beweisvideo oder eben die Fotos vom radioaktiven Unfall und so weiter. Und wenn Sie auf die Webseite gegangen sind, ist relativ hübsch aufgemacht gewesen, haben sie damit so das typische Zeichen, dass ihnen irgendein Plugin fehlt, um das Video anzuschauen. Mhm. Und dann hat es geheißen, ja, wenn sie es nicht sehen, dann klickt sie da und ladet sich das neueste Plugin ab. Und wenn sie das gemacht haben, dann haben sie eben nicht ein Video geladen, sondern sich ein Virus eingefangen. Und in dem Fall jetzt ein Trojaner, wo es eben auf ihres Online-Banking, also auf Schweizer Banken, abgesehen hat.
Ach so, also da ist dann auch nicht unbedingt darum gegangen, die UBS wirklich oder die Schweizer Banken wirklich in Verruf zu bringen, sondern es ist einfach bei der Neugier hat man da die Leute wollen packen. Gehen wir vielleicht noch ein kleines Thema, das so in die Richtung geht, oder das ist vielleicht ein bisschen wagemutig, das so zu sagen. Auf jeden Fall ist in der letzten Zeit immer wieder Diskussion um die sogenannten Staatstrojaner auch geführt worden. In Deutschland vor allem, da hat es die Diskussion gegeben um die Programme zur Online-Durchsuchung. Also Geheimdienste könnten mit diesen Programmen Terroristen verfolgen, so organisierte Verbrechen bekämpfen. Was halten Sie generell gesagt jetzt davon, wenn man die Methoden von den Bösen zur Abwechslung mal für die gute Seite einsetzt?
Ja, also ich bin persönlich auch nicht unbedingt ein Freund davon. Klar, ich kenne die genauen Gründe auch nicht, ob es jetzt sehr viel bringt für die einzelnen Untersuchungen und so weiter. Ich kann nur sagen, von Seite Antivirenhersteller ist klar, es gibt da keine Absprache mit den Behörden. Also wenn so etwas würde geben in der Schweiz oder wenn es etwas erstellt wird im Ausland, dann wird das klar auf unserer schwarzen Liste landen und klar auch eben anhand vom Verhalten erkannt werden und somit geblockt werden. Deshalb bezweifle ich auch, ob der Erfolg wirklich gross ist oder ob es nicht cleverer wäre, quasi einfach den PC im laufenden Betrieb zu beschlagnahmen.
Also es gibt noch keine so Staatstrojaner.
Ich habe noch keinen gesehen. So von dem her. In Deutschland ist klar, dass einer programmiert wird. Das ist ja offiziell bekannt. Aber auch den habe ich selber jetzt noch nie gesehen. Wie gut er dann schlussendlich programmiert wird, muss ich auch zuerst auszeichnen.
Aber eben, also wenn das müsste oder sollte funktionieren, dann müsste der Wolfgang Schäuble zu Symantec gehen und sagen, bitte sorgt dafür, dass eure Programme den nicht erkennen. Da würden sie sich aber nicht darauf einlassen.
Da ist klare Weisung aus Amerika, dass bei uns die Kunden zuerst kommen. Das heisst, es wird für keinen eine Ausnahme gemacht.
Also auch nicht für den amerikanischen Geheimdienst, für CIA, für FBI, was auch immer.
Richtig, also für alle möglichen drei Buchstabenabkürzungen gibt es da keine Ausnahme. Und man kann auch klar sagen, Symantec ist nicht der einzige Antivirenhersteller am Markt. Also im Prinzip müssen wir dann mit jedem ein Gespräch führen, auch mit den Open-Source-Lösungen. Und ich denke, dort wird es ein bisschen schwerer zu bestimmen, dass da jetzt irgendeine Hintertür eingebaut werden muss.
Also das müssen Sie allein schon auch aus Marketinggründen machen, weil Sie ein Problem bekommen, wenn das offiziell bekannt wird, dass Hersteller A den erkennt, Hersteller S aber nicht.
Richtig, ich meine, das wäre grosse Schlappen und es ist nicht im Interesse von uns und nicht von den Kunden, weil schlussendlich ist klar, wir möchten die Endbenutzer schützen vor jeglicher Schadcode, egal ob jetzt die für Industriespionage, für normale Profitgier oder von irgendeinem Behördeninstitut eingesetzt wird.
Offenbar, es ist aber trotzdem recht verlockend, ohne Wissen von den Anwendern Software zu installieren. Also Sony hat da mal 2005 für Furore gesorgt. Die haben einen Kopierschutz namens XCP installiert. Der hat sich wie ein Rootkit, also mit Virenmethoden, vor der Erkennung versteckt. Was sagen Sie denn zu so Sachen?
Ja, also da finde ich auch ein bisschen die falschen Mittel, um jetzt in dem Fall DRM, also man hat versucht eben zu verunmöglichen, dass die Musik kopiert werden kann, dass die CDs quasi geklaut werden und dann im Internet angeboten werden, aber sind sicher die falschen Methoden, weil es ist für den Normalbenutzer nicht ersichtlich gewesen, was wirklich passiert. Es ist sehr tief ins System eingegriffen worden, ohne irgendwelche Informationen zu geben. Und es ist klar, also Norton-Produkte haben das erkannt und entfernt, weil eben Rootkit ist nichts, was man auf einem normalen Rechner haben sollte.
Da kann auch nicht Sony kommen und sagen, bitte lasst doch das drauf, weil wir haben so viele Probleme mit Schwarzkopierern.
Nein, auch da wird für Sony keine Ausnahme gemacht. Es hat auch einige andere Hersteller gehabt, die für DVDs ähnliche Methoden eingesetzt haben. Und auch in dem Fall ist klar gewesen, dass das eben nicht ein vernünftiger Weg ist, der gemacht werden sollte. Mhm.
Schauen wir doch in die Zukunft. Im Moment sind Themen wie Phishing stehen da auf der Traktandenliste. Passwörter, Klauen, Diebstahl von digitaler Identität. Auf was müssen wir uns da noch sonst so gefasst machen?
Also eben, wir haben vorher erwähnt, es geht um Profit. Die Leute möchten Geld verdienen. Und wie kann man am einfachsten Geld verdienen? Natürlich, wenn man persönliche Sachen wie Kreditkarten oder Bankkontennummern überkommt. Also Phishing ist ein sehr prominentes Thema da. Ich denke jetzt im Sommer dann, Euro08, dürfte wahrscheinlich auch das eine oder andere E-Mail rumgehen, wo man mit der Kreditkarte noch die letzten Tickets kaufen kann oder eben seine Kreditkarten einfach an Angreifer rausgibt, wo dann ja, vielleicht auch ein Ticket für sich kauft, aber garantiert nicht für den, der es gerne hätte. Also das ist so das, was man sieht und eben es wird verstärkt halt zielgerichtet angegriffen. Also man kann nicht mehr sagen, ja, die Schweiz ist ein kleines Ländchen, auf uns hat es eh niemand abgesehen oder auf meinem Rechner habe ich nichts, was jemanden interessiert. Allein schon die Bandbreite ist genug Interesse für einen Angreifer, um einen Rechner in Beschlag zu nehmen.
Also Bandbreite heisst einfach schlicht, dass man den Rechner kann für ein Botnet missbrauchen, oder?
Richtig, das heisst, der Rechner wird ein Teil von einem Botnet, das heisst, er schließt sich zusammen mit 10'000, 100'000 anderen Rechnern, die melden sich dann irgendwo in einer Zentrale und sagen quasi, hey, was kann ich jetzt für dich tun, mein Master? Und der sagt dann, ja gut, verschick doch mal ein bisschen Spam-Meldungen und dann wird vom Computer, vom Benutzer aus eben Spam verschickt. Das merkt er dann vielleicht nicht, vielleicht ist das Internet ein bisschen langsamer als sonst schon, aber das fällt vielleicht am einen oder anderen nicht auf, vor allem wenn es dann 24 Stunden läuft und vielleicht die Nacht durch gespammt wird und am Tag durch nur Kreditkartennummern abgefischt werden, dann muss das nicht einmal unbedingt auffallen für den Benutzer. Aber natürlich, der Angreifer freut sich darüber.
Viren auf dem Handy, auf dem iPhone und man könnte ja auch noch weitergehen und sagen, dank der Entwicklung im Heimelektronikbereich ist dann irgendwann einmal jeder Fernseher, jeder Blu-ray-Player, jedes Gerät, das ich da habe, eigentlich ein verkappter Computer, der ja auch könnte infiziert werden. Müssen wir da mit dem Schlimmsten rechnen?
Ja, also meine, so weit ist es noch nicht, dass der Toaster am Morgen Brötchen einkaufen. Aber es ist durchaus so, dass immer mehr Geräte internetfähig werden, Spielkonsolen vor allem, aber eben auch Mobiltelefon, iPhone, jetzt in der Schweiz wohl auch bald. Da kann man im Moment sagen, es gibt etwa 300, ein bisschen mehr als 300 Schädlinge für so mobile Telefongeräte, so Smart Devices. Das in Relation gesetzt zu 1,1 Millionen Schädlingen, die wir auf den anderen Computern bisher gesehen haben. Also seit Beginn der ersten Viren ist das natürlich eine verschwindend kleine Zahl. Und man sieht auch, dass das Ganze noch nicht so im grossen Ausmaß betrieben wird. Es gibt vereinzelte Fälle, wo dann jemand, der sein Bluetooth-Handy eben im offenen Modus hat, das heisst sichtbar für alle, angegriffen wird. Aber das ist dann meistens so, man kommt eine Meldung über, hey, irgendjemand möchte eine Verbindung eingehen, willst du das zulassen? Ja, klick mal auf Ja. Dann heisst es, möchten Sie die Software auch noch installieren, die jetzt da gerade übergekommen ist? Und wenn Sie dann noch Ja klicken, dann haben Sie vielleicht ein Virus auf Ihrem Handy. Im Moment, denke ich, ist das also noch nicht so das Problem. Da sehe ich eher das Problem mit Spam-SMS oder vielleicht Spam-Anrufe von irgendwelchen automatisierten Telefon-Maklersystemen.
Kurz und bündig, was sind denn, Herr Wüst, Ihre Tipps, wo man beherzigen sollte, dass man zu Hause als Privat sicher ist?
Also ich denke, es gibt die drei traditionellen Tipps. Das heisst, ein System, egal welches Betriebssystem man hat, immer auf dem aktuellen Stand behalten. Also eben zusätzlich zum Betriebssystem auch Browser oder irgendwelche Third-Party-Plugins, also Videobetrachtung oder PDF-Betrachter auch aktualisieren. Zusätzlich sicher Software installieren, die Sicherheit bietet, also irgendeine Sicherheitssuite installieren am besten, die eben auch den Browser kann schützen kann, Desktop-Firewall beinhaltet, also zum Beispiel ein Norton-Produkt. Und als drittes und vielleicht fast als wichtiges, den gesunden Menschenverstand einsetzen. Also wenn mir eine kanadische Bank ein E-Mail schickt und ich nie von der gehört habe, dann muss ich wahrscheinlich auch nicht auf den Link klicken und meine Daten dort wirklich eintippen. Das heisst, vieles eben kann man verhindern, wenn man ein bisschen skeptisch ist. Allerdings haben wir gesagt, eben, es kann auch auf normalen Webseiten auftauchen. Das heisst, immer die Augen offen behalten und wenn etwas komisch ist, dann halt lieber auch darauf verzichten.
Und gibt es auch Sachen, die ich nicht muss machen? Also es gibt ja doch ab und zu auch Anwender, die zur Paranoia neigen und dann eine Antivirensoftware haben und einen On-Demand-Scanner und noch den Online-Schutz vom Provider und einmal im Tag den ganzen Rechner noch mit Spybot Search und Destroy überprüfen. Kann man auch zu viel des Guten machen?
Ja, es sollte natürlich immer in einem vernünftigen Verhältnis gemacht werden, weil schlussendlich muss das Ganze ja Spass machen. Wenn ich mehr Zeit investiere, um meinen Rechner zu scannen und zu behalten, als ich den wirklich benutze, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr unbedingt so spassig. Ich denke, man sollte es in einem vernünftigen Rahmen behalten, jetzt auch nicht unbedingt Paranoia haben. Also ich mache selber auch noch Online-Banking und gehe online Sachen einkaufen. Da habe ich jetzt keine Bedenken. Solange man eben die normalen Grundregeln beachtet und, ich sage jetzt mal, eine gewisse Hygiene am Computer eben auch beherzigt.
Genau. Ziehen wir doch zum Abschluss nochmal den Bogen zum Anfang. Sie als weiße Jäger, jetzt ganz ehrlich, sind Sie nicht als schwarze Jäger, wären Sie nicht in der Lage, einfach ganz viel mehr Geld zu verdienen und viel reicher zu werden. Und noch nie versuche ich gekommen, zu sagen, jetzt zahle ich das grosse Geld ab und wechsle die Seite.
Also die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, wäre wahrscheinlich sicher vorhanden. Aber da ist vielleicht meine ehrliche Einstellung doch zinderlich. Also ich bin jetzt noch nie in die Versuchung gekommen und gesagt, ja, sollte ich doch nie über so. Also ich finde es eigentlich besser, auf der guten Seite zu stehen und ein gutes Werk zu tun. Also wenn ich dann am Kollegen eben mal wieder einen Trojaner von seinem Rechner entfernt habe, habe ich mehr die Befriedigung davon, als wenn ich in einem geklauten Porsche daherfahre.
Gandit Wüst, ganz herzlichen Dank für die Einsichten in die Welt des Virenjägers.
Besten Dank fürs Interview.
Die nächste Woche ist der Roger Zedi dann wieder da. Er hat schon ein Thema organisiert. Es geht um E-Learning, wenn ich mich richtig erinnere, aber genau weiss ich es irgendwie nicht mehr. Lasst euch überraschen. Feedback schickt ihr uns wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch. Also, lasst euch nicht von Viren verwischen, auch nicht von einer Magen-Darm-Grippe und hebt euch Sorge. Tschüss miteinander.